Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu 5 nach 12, liebe Hörerinnen und lieben Hörer. Schön, dass ihr euch zugeschaltet habt. Ja, mein heutiger Gast möchte zusammen Mehrwert schaffen. Das klingt schon mal für mich sehr, sehr spannend. Und das ist nicht nur sein persönlicher Slogan als CEO, sondern auch der Slogan von Everwave, nämlich der Firma. Und das klingt nach Lösung. Und Lösung ist die Überschrift natürlich für meinen Podcast. Dementsprechend herzlich willkommen, lieber Clemens Feigl. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank.
Ja, lieber Clemens, wer euch noch nicht kennt, können nicht viele sein, viele Zuhörer, die meisten kennen euch sicher. Ja, alles dreht sich bei euch um Müll und insbesondere auch um Plastik. Beides Dinge, die definitiv nichts in Flüssen und in Meeren zu suchen haben. Wie groß ist denn das Problem? Vielleicht mit ein paar Zahlen belegt.
Gerne. Also wir haben Everwave mit genau dem Grund gegründet damals, weil wir festgestellt haben, dass es einen großen Missstand gibt weltweit. Jede und jeder, der jetzt im Sommer sich in den Urlaub begibt an den Strand, wird feststellen, dass es entweder Mikro- oder Makroplastik an den Stränden zu finden ist. Überall. Also in Italien, in Lateinamerika, in Südostasien. Überall ist Plastik an den Stränden. Und das Problem auch nochmal in Nummern festzuhalten. Wir produzieren 400 Millionen Tonnen pro Jahr Neuplastik und in den Meeren landen Schätzungen zufolge 10 bis 12 Millionen Tonnen und ein Großteil über Flüsse. Und das Hauptproblem ist einfach, dass wir als Gesellschaft zu viel produzieren, zu viel nutzen, vor allem Single-Used Material, also diesen klassischen Kaffeebecher oder die Chipstüte, die dann weder recycelt werden können und dann häufig eben auch in der Umwelt landen.
Also ich finde das ja schon beeindruckende Zahlen und ich habe das Gefühl, auch Tendenz steigend. Also irgendwie, da sieht man, dass das Problem jetzt nicht in die andere Richtung geht, wo man denkt, ja, sparen schon alle Plastik oder wollen vom Plastik weg. Scheint zumindest sich in diesen Zahlen noch nicht wieder zu spiegeln. Machen wir es noch ein Stück dramatischer. Hast du vielleicht noch ein Beispiel in Zahlen, dass das Problem und die Größe des Problems vor allen Dingen veranschaulicht?
Ja, also du hattest es angesprochen, man erwartet eine Verdopplung der Produktionsmenge bis 2045. Damit einhergehend steigt auch die Exportquote, vor allem in Länder, die eben keine Müllmanagementstrukturen haben. Ich habe gestern erst eine Zahl gelesen, dass Deutschland europaweit größter Exporteur ist von Plastikverpackungen. Zum Beispiel in Länder wie Malaysia, zweitgrößter Abnehmer. Und dort sind eben genau diese Probleme, dass es keine Struktur gibt. Der Müll landet auf illegalen und legalen Deponien, ungesichert zum Großteil. Und damit in der Umwelt und möglicherweise eben auch in Flüssen. Und das Ergebnis ist, dass vor allem in Südostasien die verschmutztesten Flüsse weltweit sind. Und genau da ist unser Fokus als Everwave. Wir wollen dahin, wo es am meisten wehtut und dann aufräumen.
Okay, das wusste ich nicht, dass wir der größte Exporteur sind. Da habe ich jetzt, wie immer in meinem Podcast, etwas dazugelernt. Danke, Clemens. Und ich habe mir von dir noch die Zahl gemerkt, von eurer Homepage. Auf jeden Menschen kommen irgendwie 21.000 Plastikteile, die im Meer schwimmen, 21.000. Und ich glaube, wenn man wirklich mit offenen Augen an den Strand geht, sieht man das in Teilen auch mittlerweile in allen Größenordnungen.
Ja, also da gibt es Studien zu. Die Schwierigkeit, die man dabei hat, ist die Greifbarkeit. Also was bedeutet 21.000 Plastikteile im Ozean? Das ist weit weg, häufig für uns. Und das wollten wir als Everwave eben auch oder wollen wir weiterhin, dass das Thema zentraler wird in den Gesprächen, also auch mehr Relevanz bekommt. Denn die Vermüllung finden wir in der Isar, finden wir im Rhein, finden wir in Gewässern in Südostasien. Die betrifft uns ganz direkt, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch, als auch in der Gesundheit des Menschen.
Ja. Das ist nochmal ein Punkt. Wir wollen ja eigentlich über Lösungen reden, aber du kommst ja an den Problemen gar nicht vorbei. Nee. Und es reden zwar alle drüber, aber die Frage ist natürlich, ist jeder sensibilisiert für die Größe, den Umfang des Problems? Die Zahlen, die du gerade gebracht hast, sind sehr anschaulich. Noch eine Frage trotzdem zu dem Thema. Also welche Auswirkungen siehst du gern auch aus deiner persönlichen Sicht auf unserem Planeten und Ökosystem mit dieser Verschmutzung? Ne? Ob es 12 Millionen Tonnen Plastik sind, das ist ja nur ein Teil. Es gibt ja noch viele, viele andere Stoffe, die da nichts zu suchen haben.
Ja, also der visuelle Eindruck an den Stränden haben wir ja gerade schon gehabt, der belastet jeden Urlaub, würde ich sagen. Also wenn du in ein Land reist und ein Eindruck ist, das Land ist dreckig, dann ist das nicht gut für den Tourismus vor Ort. Also es hat eine starke Verbindung zwischen der Verschmutzung und dem Tourismus. Also der Tourismus leidet drunter. Da gibt es auch Studien zu, die besagen, dass die Besucherzahlen deutlich zurückgehen. Also ein starker monetärer oder finanzieller Treiber der Regionen, etwas zu verändern. Aber auch gesundheitlich, und das wird tatsächlich häufig unterschätzt, wir nehmen alle wie wir gerade zuhören und hier sitzen, 5 Gramm Plastik pro Woche auf. Das ist eine Kreditkarte. Über die Haut, über Nahrung. Und es gibt auch da aktuelle Studien dazu, die Ablagerungen von Mikroplastik auch in dem Adersystem des Menschen gefunden haben. Und Ablagerungen in Adern ist selten gut. Das heißt, man muss auch wirklich damit rechnen, dass in Zukunft Plastik ein gesundheitliches Problem wird für uns Menschen. Und je mehr wir daran hindern, in dieses Ökosystem einzutreten, zum Beispiel wenn Fische eben Plastik im Meer fressen, desto besser ist es für uns in der gesamten Kette gesehen.
Wow, eine Kreditkarte pro Jahr nehme ich zu mir. Also das
pro Woche?
Pro Woche, pro Woche, pro Woche.
Das ist eigentlich
mach's nicht besser.
Als Banker?
Kreditkarten, damit kann ich umgehen, aber nicht in meinem Körper, ehrlicherweise, und schon mal gar nicht wöchentlich. Lass uns zur Lösung kommen. Ich glaube, das Problem ist ausreichend dargestellt. Kommen wir zu euch, zu deiner Firma. Was ist die Vision von Everwave und deine Mission?
Die Vision ist eine verantwortungsvolle Gesellschaft für gesunde Ozeane. Das ist der große Rahmen, in dem wir uns bewegen. Da ist auch relativ schnell klar, dass wir uns gar nicht so sehr auf technologische Lösungen fokussieren, die wir natürlich jetzt einsetzen. Aber es geht tatsächlich im Kern darum, zu sensibilisieren, ein Verständnis dafür zu schaffen, dass wir Plastik als Material anders einsetzen müssen in Zukunft, als wir es aktuell tun. Es hat seine Berechtigung, beispielsweise in der Medizin. Wir haben es während Corona gesehen, aus Hygienegründen ist es nicht wegzudenken, in der Forschung auch. Aber in den Dingen, in denen wir es aktuell anwenden, ist es häufig falsch. Und über diese Sensibilisierung hinaus haben wir als Mission, dass wir Gewässer weltweit von Plastik befreien und anderen Müllarten übrigens auch. Und dafür setzen wir Technologien ein, wie unsere Müllsammelboote, wie Datenerkennungsalgorithmen, die A, das Sammeln ermöglichen, aber eben auch das Thema Daten und Recycling fokussieren. Und darüber hinaus investieren wir auch in lokale Infrastruktur, beispielsweise in Kambodscha, um Recyclingstrukturen aufzubauen. Denn was auch klar ist, häufig in den Ländern, in denen wir arbeiten, das sind Low-Income-Countries, gibt es keine Strukturen. Und wenn wir wirklich was verändern wollen, müssen wir eben auch Geld in die Hand nehmen und Know-how in diese Länder transferieren.
Ja. Da waren ja schon eine Menge Punkte eurer Lösungen drin, aber lass uns ruhig die nochmal Step by Step ansehen. Ich glaube, das lohnt sich auf alle Fälle, da auf jeden einzelnen Schritt etwas genauer hinzusehen. Ja, wo beginnt bei euch die Lösung? Also womit fängt es an?
Wir haben 4 verschiedene Schritte für uns definiert. Wir fangen an mit Detect. Das bedeutet, wir setzen beispielsweise Drohnen ein. Aktuell gibt es auch ein Forschungsprojekt, finanziert vom Bund. Da geht es um Leichtflugzeuge zur Erkennung von Müllhotspots. Das heißt, es gibt eine Bilderkennungs über ein Kamerasystem, eine bestimmte Fläche wird überflogen, wie beispielsweise die Stadt Phnom Penh. Und dann kann der Algorithmus uns sagen, wo wir welche Zusammensetzung von Müll finden. Dann kommt der nächste Schritt, die Sammlung. Das ist der Kern unserer Arbeit. Da setzen wir Technologien ein, um diesen Müll so effizient wie möglich zu sammeln. Wir haben aktuell 3 Boote im Einsatz weltweit, Kambodscha, Thailand und Albanien. In der Spitze bis zu 20 Tonnen Sammelleistung pro Tag, was wirklich viel, viel Müll ist. Also könnte man hier den ganzen Raum voll machen damit. Und der dritte Schritt ist, wie angesprochen, Recycling. Also sich als Everwave die Frage zu stellen, was machen wir mit dem Wertstoff, den wir da sammeln? Es ist kein Müll, es ist Material und wir versuchen so viel wie möglich zurück in den Kreislauf zu bringen. Und der 4. Eckpfeiler ist das Thema Inspiration. Große Kampagnen mit namhaften Unternehmen machen, PR-Kampagnen machen, natürlich auch so ein Podcast wie der heute, um für das Thema zu sensibilisieren und so viel wie möglich auch Unterstützung zu bekommen.
Was ist der Grund, dass ihr in diesen Ländern insbesondere oder da gerade unterwegs seid? Weil du hast ja selbst gesagt, im Rhein sieht es vielleicht besser aus, aber ohne Müll ist ja am Ende auch nicht.
Nee, der Rhein hat eher eine Mikroplastikproblematik als eine Makroplastikproblematik. Es gibt Studien, die besagen, dass über 1000 Flüsse für über 80% des eingetragenen Mülls verantwortlich sind. Und 1000 Flüsse hört sich wie eine Fallzahl an, die überschaubar ist. Das haben wir uns gedacht und haben deswegen unser Konzept 2018 auf Süßgewässer fokussiert. Wir sammeln nicht auf offenem Meer, weil es für uns zu spät ist. Und in dieser Studie wird eben auch klar, dass ein Großteil der Flüsse, die für die Verschmutzung verantwortlich sind, in Südostasien liegen. Und beispielsweise der Mekong stark belastet, der Yangtze in China stark belastet, der Chao Phraya in Thailand, wenn man durch Bangkok geht. Eigentlich eine wunderschöne Szenerie, aber stark belastet. Und genau das sind die Fokusregionen, in denen wir uns bewegen.
Okay, ich habe jetzt verstanden, das heißt, ihr nutzt sozusagen Leichtflugzeuge oder das ist ja das Projekt gerade, um sozusagen Hotspots zu finden. Und ich kann jedem Zuhörer nur empfehlen, bei euch auf die Homepage zu gehen. Da sind, also sind schon ernüchternde Bilder. Also nicht von eurer Arbeit, sondern was man da aus den Flüssen rausholt und in welchen Massen, in welchen, also irre, also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann fahrt ihr mit den Booten hin, macht dann irgendwie Sperren, aber es klingt alles so einfach, aber in der Regel hat man ja da vor Ort nicht die Logistik für, oder?
Die größte Herausforderung ist tatsächlich, einen Partner zu finden vor Ort, mit dem wir das Projekt gemeinsam umsetzen, weil wir haben natürlich als junges Unternehmen nicht das Netzwerk in Kambodscha und auch nicht in Thailand. Das heißt, da geht es viel über interkulturelle Zusammenarbeit, das Netzwerk etablieren vor Ort. Und wenn wir den Partner haben, dann schauen wir uns eben an, was vor Ort vorhanden ist. Und wenn nichts vorhanden ist, dann besprechen wir das und versuchen, entsprechende Ressourcen aufzubauen, also Leute anzustellen, ganz wichtig, ein ganz starker sozialer Benefit. Wir schaffen lokale Arbeitsplätze vom Projektmanagement über die Sortierung bis hin zu Bootsfahrern und Fahrerinnen. Und das ist tatsächlich der entscheidende Faktor und der dann auch über Erfolg und Misserfolg eines solchen Projekts entscheidet. Wir haben auch schon Erfahrungen gemacht in Regionen, da haben wir uns mit der Partnerwahl nicht so gut getan und das Projekt haben wir dann auch beendet. Die Projekte, die jetzt laufen, da sind wir sehr stolz drauf, dass das funktioniert, weil wir uns natürlich über die letzten 7 Jahre auch als Unternehmung weiterentwickelt haben. Wir wissen besser, was wir können und was wir nicht können und wie wir unsere Partnerschaften dann letztlich auch leben und incentivieren, sage ich mal. Und es funktioniert ganz gut. Die Sammelleistung spricht für uns. Wir haben gerade erst den nächsten Meilenstein gerissen, sage ich mal, mit 1,5 Millionen Kilogramm weltweit gesammeltem Müll.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe ungefähr eine Ahnung, was die Komplexität dieser Projekte betrifft. Ne? Am Ende ist es ja quasi wirklich Trial and Error. Auf Erfahrung kann man nicht zurückgreifen und gibt unterschiedliche Punkte. Ihr setzt bei euch, der Müll ist aus dem Wasser, hoffentlich, möglichst viel sozusagen. Und ihr setzt aber auch künstliche Intelligenz ein. An welcher Stelle?
An der Stelle der Detektion, also in den ersten Schritt der Kette. Eine Drohne befliegt eine bestimmte Region und wir alle haben ein Gefühl dafür, was ist Müll und was ist viel und was ist wenig Müll, können wir auch einschätzen. Aber für uns ist die Zusammensetzung entscheidend. Und dieser Algorithmus, diese Daten können uns eine Aussage darüber geben, wie viel 1000 Plastikflaschen finden wir da, wie viel 1000 Plastiktüten, also auch die Plastikart. Und auf Basis dieser Informationen können wir unsere Technologien effizient einsetzen. Und es hilft uns auch im nächsten Schritt beim Recycling, wenn wir nämlich jetzt auch auf dem Boot diese Kamerasysteme etablieren, dann können wir im Moment der Beladung des Bootes eine Information an unsere Recyclingstruktur geben. Wir kommen mit der Ladung, mit der Zusammensetzung, bitte informiert den Recycler für die komplette Kette. Und das ist am Ende auch ein Business Case für uns natürlich. Also der Verkauf des Materials wird in Zukunft eine große Relevanz spielen, weil der Einsatz von Recyclables oder Rezyklaten am Ende verpflichtend wird und wir als Zulieferer für diese Materialien einen wichtigeren Stellenwert bekommen.
Kann man sagen, wie hoch sozusagen der Prozentsatz ist, was man so im Durchschnitt wiederverwenden kann und was wahrscheinlich dann doch hoffnungslos verloren ist und wahrscheinlich nur an die Verbrennung geht?
Schätz mal.
Ich glaube, du hattest mir wahrscheinlich gesagt irgendwann mal oder der Kollege, ich glaube, die Zahl war niedrig. Ich sage jetzt mal 15%.
Also weltweit ist die Recyclingquote 9-13%. Ach. Tendenz eher rückläufig.
Rückläufig.
Das liegt daran, dass die Neuproduktion von Plastik so günstig ist aktuell. Also es macht keinen Sinn, wirtschaftlich in Recycling zu investieren. Völlig abstrus, weil wir sprechen alle von Kreislaufwirtschaft und recyclingfähigen Produkten, aber es ist die Realität. Das große Geld fließt immer noch in die Neuproduktion. Und wir in unseren Projekten haben eine Recyclingquote von 20-25%. Das liegt unter anderem daran, dass die Schwankung kommt daher, dass wir Regenzeiten und Trockenzeiten haben. Daher ist die Müllzusammensetzung eine andere. Und da muss man auch sehr deutlich sein, ein Großteil des Materials, das wir finden, ist nicht recyclingfähig. Also egal, wie viel Geld wir in den Prozess stecken, in die Sortierung, in die Waschung, es ist Mischmaterial. Und das haben wir hier auch. Die Chipstüte muss verbrannt werden, weil es verschiedene Formen von Material sind, die nicht mehr aufgetrennt werden können. Und genau das hast du in Deutschland, hast du in Lateinamerika, das hast du auch in Südostasien. Und genau daher kommt dann auch das Problem der niedrigen Recyclingquoten. Und da müssen wir uns als Gesellschaft eben auch dahingehend entwickeln, auch als Produzenten zu sagen, kein Mischplastik mehr, leicht recyclingfähige Produkte zu bauen.
Okay. Gibt es andere Stoffe, die ihr noch ausfüttert, die man recyceln könnte neben Plastik?
Also ja.
Was ist so typisch?
Also Aluminium gibt es immer einen Markt für. Und wir haben einen relativ hohen Anteil, beispielsweise in Kambodscha, von 20% von Textilien. Glaubt man nicht. Und auch da haben wir erste Tests mit einer lokalen Organisation, Remade heißen die. Die machen Kleidung, Secondhand-Kleidung aus dem Material, das sie finden. Das ist in so einem Stadium, dass eine Modenschau gemacht wird, erste InfluencerInnen dafür gewonnen werden. Also das Ganze erstmal publik gemacht wird. Aber ich glaube schon, dass sich da ein Markt entwickeln kann, weil gerade die großen Modemarken haben ja mit nicht so guter Reputation zu kämpfen, um es mal gelinde auszudrücken. Und die müssen ein Interesse daran haben, solche Projekte zu fördern. Und das wird mehr und mehr kommen, bin ich ganz sicher.
Okay, hätte ich nicht gedacht. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, jetzt hattest du vorhin schon angedeutet, euer Engagement. Und ich glaube, da steckt jetzt schon eine Menge drin für diejenigen, die das vorher noch nicht gehört haben. Rundet sich ab auch sozusagen in den Investitionen in Infrastruktur vor Ort. Kannst du da vielleicht noch 2, 3 Sätze mehr sagen?
Ja,
dass
gerne.
Man das Bild abrundet.
Also die Frage ist ja, man geht in ein Land wie Kambodscha. Ich habe den Prozess schon kurz beschrieben. Wir lernen jemanden kennen, der sich sehr häufig schon länger mit dem Thema auseinandersetzt, aber vor Ort nicht genug Kapazitäten hat, das großflächige anzugehen. Und dann kommen wir ins Spiel, wir werden kontaktiert, könnt ihr das Boot bei uns mitbringen, das auf dem Mekong arbeiten lassen. Und dann haben wir die Sammlung abgedeckt, aber dann haben wir einen Haufen Müll aus dem Wasser geholt und schicken die dann wieder auf die Landfill. Das kommt für uns nicht in Frage, das macht keinen Sinn. Und genau da kommen wir ins Spiel und das unterscheidet uns auch tatsächlich von ganz vielen anderen Unternehmen in dem Bereich. Das ist teuer, da Investments zu machen. Das amortisiert sich nicht in 6 Monaten, sondern eher in einem Jahr oder 1,5. Das heißt, da muss man auch eine Akzeptanz für schaffen im Gesellschafterkreis, bei den Kunden und so weiter. Aber es ist für uns der einzig gangbare Weg, weil sonst decken wir nur einen Teil der Kette ab und betrachten das nicht ganzheitlich und das wäre für mich nicht unser Anspruch. Also damit kann es nicht aufhören. Ich finde, man muss für komplexe Fragestellungen sind nun mal komplexe Antworten teilweise notwendig und wir geben die jetzt als Everwave nicht universell. Wir holen uns dann eben Know-how dazu. Bei den Daten ist es das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Beim Boot ist es ein Bootsbauer aus dem Emsland. Wir holen uns Know-how dazu und was wir gut können, ist es in den Regionen, wo es am meisten Impact hat, einzusetzen. Und das ist unsere Aufgabe.
Stark. Also ich sag mal so, wenn ich mir das erlauben darf, ihr lebt eure Vision und Mission mal definitiv zu 360 Grad rundum. Erfolgsbilanz. Du hattest es schon so eine kleine Zahl gezeigt, die Schallmauer, die ich durchbrochen habe, aber ich weiß, dass da noch mehr dahinter steckt. Also erzähl gerne mal ein bisschen was über eure Erfolgsbilanz.
Die 1,5 Millionen Kilogramm Müll, die waren für uns schon wirklich ein großer Schritt, weil man muss auch bedenken, wir haben die Organisation Ende 2018 gegründet und haben das erste Kilogramm Material im August 2021 gesammelt. Also 3 Jahre im Prinzip darüber geredet, dass wir was machen wollen, Team aufgebaut, geguckt, was gibt's denn für Forschung. Das heißt, effektiv sammeln tun wir seit 3 Jahren. Und wenn wir den Podcast vor einem Jahr aufgenommen hätten, waren wir ungefähr bei 600 Tonnen. Also man sieht auch, dass exponentielles Wachstum möglich ist, auch in dem Bereich. Und was ich auch schon gesagt hatte, der soziale Benefit, wir haben über 40 Jobs in den Projekten geschaffen. Das betrifft häufig Menschen, die normalerweise gar keine Arbeit haben. Das macht uns natürlich stolz, weil die dann wieder ihre Kids in die Schule bringen können. Wir schaffen dann eben einen sozialen Benefit vor Ort. Und die Sensibilisierung von Menschen, und da ist es uns gelungen, auch über die letzten Jahre eine relevante Marke aufzubauen, die für die Sensibilisierung steht, aber auch für die Lösung eben des Ganzen. Und wir sind global vertreten. In absehbarer Zeit kommt eine Dokumentation der BBC über uns raus, was auch zeigt, dass wir auch über die deutschen Grenzen hinaus mittlerweile eine Relevanz geschaffen haben für das, was wir machen. Und da sind wir natürlich stolz. Aber gleichzeitig sehen wir in den Regionen, in denen wir arbeiten, auch unglaublich viel Potenzial, leider, zu wachsen, mehr zu sammeln, Menschen zu sensibilisieren. Arbeit gibt's genug und ich bin mir auch sicher, dass Everwave nicht die einzige Unternehmung ist, die das schaffen kann, sondern wir brauchen so viele Unternehmen wie möglich, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Wow, wenn man jetzt sozusagen ein Bild von mir hätte, dann sieht man mir den Respekt gegenüber dir, euch und eurem Engagement und eurer Leistung wirklich an. Also wirklich sehr, sehr stark. Ja, jetzt hast du selbst gesagt, nicht alle Dinge rechnen und tragen sich davon alleine sozusagen. Also ihr sucht Partner und ich gebe dir gerne die Gelegenheit, wie kann man denn mit euch zusammenarbeiten?
Ja, da würde ich nochmal aufgreifen, weil du gesagt hattest, worauf bin ich stolz auch. Worauf ich stolz bin in der Entwicklung von Everwave ist, dass wir es geschafft haben, ein Geschäftsmodell daraus zu bauen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Unternehmen, die einen positiven Beitrag leisten, eigentlich die sind, die am meisten Umsätze machen sollten und wo die Menschen, die dort arbeiten, noch am besten verdienen sollten im Zweifelsfall. Und das ist uns über die letzten Jahre gelungen. Das Geschäftsmodell nennt sich Plastic Credits. Das heißt, Unternehmen sind über uns in der Lage, ähnlich wie bei CO2, ihren eigenen Müllfußabdruck, ich will es nicht sagen, zu kompensieren, weil der Ausdruck irreführend ist, aber Verantwortung für das zu übernehmen, was sie ausstoßen. Mhm. Ein Beispiel, der Müsli-Hersteller MyMüsli ist schon länger Partner bei uns. Die bringen nun mal Verpackungen in den Markt. Sie versuchen ganz viel umzugestalten, Plastikanteil zu reduzieren, aber es hat alles seine Grenzen. Da geht es dann um Mindesthaltbarkeiten und so weiter und so fort und die Produktqualität. Und die haben gesagt, ja gut, dann übernehmen wir eben Verantwortung für das, was wir auch in den Markt bringen zum Teil und haben über 200 Tonnen mit uns schon gesammelt. Und das kann ich natürlich jedem Unternehmen nur ans Herz legen, denn jedes Unternehmen stößt in irgendeiner Form Müll aus. Also hier beispielsweise im Kaffee oder bei der Firmenveranstaltung, übers Produkt, in der Produktion. In jedem Bereich fällt Müll an und in jedem Bereich gibt es möglicherweise einen Bestandteil, der nicht reduziert werden kann, ganz zwangsläufig. Und dafür Verantwortung zu übernehmen, ist unser Business Model am Ende. Und da sind wir sehr froh, wenn uns Unternehmen, die jetzt den Podcast möglicherweise hören, auch mit ihrer Nachhaltigkeitsabteilung oder ihrer Marketingabteilung vernetzen. Und on top kommt natürlich, und das hilft uns, dass jetzt durch die Berichterstattungsverpflichtung das Thema Abfall auch nochmal mehr Drive bekommt. Und auch dafür kann die Aktivität, die man dann extern mit Everwave macht, genutzt werden. In der Berichterstattung, passiert schon, ist super gut zu kommunizieren. Die Kundinnen und Kunden feiern das total ab. Und ja, das ist tatsächlich ein Mehrwert, den wir schaffen, zusammen mit den Unternehmen. Und das ist am Ende auch der Grund, warum wir erfolgreich sind.
Ich bin ja Banker, dann beschäftigt man sich regelmäßig mit Umrechnungsfaktoren. Den hast du noch vergessen für den Plastic Credit.
Da gibt's 1 Euro, 1 Kilo. Auch das macht's einfach zu kommunizieren. Danke für den Hinweis. Und ich sag immer, wir arbeiten mit der Zahnarztpraxis von nebenan, genauso wie dem Großkonzern, also Mastercard, Grohe, Kühne und Nagel, ganz, ganz viele tolle Unternehmen, die uns auf dem Weg unterstützen. Und jeder Beitrag ist relevant. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch, weil du es gesagt hattest, wir haben einen 360-Grad-Blick in Sachen Impact und Vision. Unser Produkt, je mehr wir umsetzen, hat eine direkte Verbindung zu unserem Impact. Mhm. Ein Umsatz bei uns, 1 Kilo Müll gesammelt weltweit. Und das ist das Herzstück unserer Arbeit. Das heißt, es ist unabhängig davon, wie viel Geld wir von einem Unternehmen bekommen. Hauptsache, viel hilft viel und je mehr sich bei uns durch uns engagieren, desto größer ist der Impact, den wir haben.
Keine hohe Komplexität. 1 Euro ist 1 Kilo weniger Müll im Wasser. Das kann man sich sehr, sehr gut merken. Dankeschön. Die Zeit rennt mir schon wieder davon, lieber Clemens. Leider, leider, leider. Deswegen die letzte Frage vor den 5x5. Ja, wenn du jetzt sozusagen 5 Jahre nach vorn guckst, ne, was sind eure konkreten Ziele oder wie sieht die Zukunft in 5 Jahren für dich aus?
Unsere konkreten Ziele sind, wir haben bis Ende 2026 für uns die Road to 10 Millionen definiert. Das heißt, wir wollen, auch da wieder die Skalierung, bis Ende 2026 10 Millionen Kilogramm gesammelt haben über unsere Projekte. Das bedeutet, dass die Projekte, dass wir in den Regionen, in denen wir arbeiten, expandieren, auch neue Märkte erschließen in Südostasien, sowohl Sales als auch Sammlung. Also Singapur ist ein spannender Markt für uns. Und dann ist es mein ganz persönlicher Wunsch, dass wir es uns gelingt, im Wachstum die Werte, die wir für uns festgelegt haben und etabliert haben, beibehalten. Das ist schon eine Herausforderung. Wir wachsen und ja, die Menschen, die dazukommen, müssen integriert werden. Im Idealfall tragen sie das gleiche Feuer in sich wie alle, die jetzt in der Unternehmung dabei sind. Und das ist ein Haufen Arbeit und wird viel zu wenig bedacht und beachtet. Und das ist meine Rolle am Ende auch, dass die Werte nach außen und nach innen sichtbar bleiben und gelebt werden.
Ich glaube, alle, die uns zuhören, lieber Clemens, inklusive mir logischerweise, drücken dir die Daumen, dass dieses Ziel mindestens erreicht wird.
Vielen Dank.
Mindestens erreicht wird. Lass uns zu den 5x5 kommen, mit kurzer Ergänzung der Sätze oder einer Frage, wirst du gleich sehen. Ich, Clemens Feigl, stehe persönlich für.
Gemeinsam schaffen wir mehr.
Nachhaltigkeit heißt für mich.
Einen positiven Beitrag zu leisten, der die Situation verbessert.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat nicht.
Ich würde nicht kritisieren. Ich würde begeistern. Mhm.
Ja, lieber Enrico, folgende Frage hast du an mich, Clemens, noch nicht gestellt.
Was wir jeder Einzelne und jede Einzelne machen können in Bezug auf Plastik. Und da ist es mir wichtig, dass wir Verkaufsentscheidungen treffen. Jeden Tag. Und ein Produkt, das gefragt ist und positiven Beitrag leistet, sollte hoffentlich mehr gekauft werden als eins, das negativen Beitrag leistet. Und wir haben eine enorme Macht als Konsumentinnen und die sollten wir nutzen.
Dankeschön, lieber Clemens. Ein spannendes Interview.
Danke. Vielen Dank.
Dir. Wir drücken dir die Daumen, dass die Ziele erreicht werden und noch mehr. Und vielleicht treffen wir uns dann mal wieder und schauen in den Rückspiegel, was euch gelungen ist und was ihr alles noch weiteres entwickelt habt.
Jederzeit gern. Vielen Dank, Enrico. Danke.
Bis bald.